halb war alles, was irgendwie dem Einfluss dieses Parlaments unterstand. Man mag betrachten, was man nur will. Halb und schwach war die Bündnispolitik des Reiches nach außen. Indem man den Frieden erhalten wollte, musste man unweigerlich zum Kriege steuern. Halb war die Polenpolitik. Man reizte, ohne jemals ernstlich durchzugreifen. Das Ergebnis war weder ein Sieg des Deutschtums noch eine Versöhnung der Polen, dafür aber Feindschaft mit Russland. Halb war die Lösung der Elsass-Lothringischen Frage. Statt mit brutaler Faust einmal für immer der französischen Hydra den Kopf zu zermalmen, dem Elsässer aber dann gleiche Rechte zuzubilligen, tat man keines von beiden. Man konnte auch gar nicht. Saßen doch in den Reihen der größten Parteien auch die größten Landesverräter. Im Zentrum zum Beispiel Herr Wetterle. All dies wäre aber noch zu ertragen gewesen, wenn der allgemeinen Halbheit nicht auch die Macht zum Opfer gefallen wäre, von deren Dasein am Ende der Bestand des Reiches abhing. Das Heer. Was der sogenannte Deutsche Reichstag hier gesündigt hatte, genügt allein, um ihn für alle Zeiten mit dem Fluche der deutschen Nation zu beladen. Aus den erbärmlichsten Gründen haben diese parlamentarischen Parteilumpen der Nation die Waffe der Selbsterhaltung, den einzigen Schutz der Freiheit und Unabhängigkeit unseres Volkes, aus der Hand gestohlen und geschlagen. Öffneten sich heute die Gräber der flandrischen Ebene, so würden sich aus ihnen die blutigen Ankläger erheben, Hunderttausende der besten jungen Deutschen, die durch die Gewissenlosigkeit dieser parlamentarischen Verbrecher schlecht und halb ausgebildet dem Tode in die Arme getrieben wurden. Sie und Millionen Krüppel und Tote hat das Vaterland verloren, einzig und allein um einigen hundert Volksbetrügern politische Schiebungen, Erpressungen oder selbst das Herunterleiern doktrinärer Theorien zu ermöglichen. Während das Judentum durch seine marxistische und demokratische Presse die Lüge vom deutschen Militarismus in die ganze Welt hinausrief und Deutschland somit allen Mitteln zu belasten trachtete, verweigerten marxistische und demokratische Parteien jede umfassende Ausbildung der deutschen Volkskraft. Dabei musste das ungeheure Verbrechen, das dadurch begangen wurde, jedem sofort klar werden, der nur bedachte, dass im Falle eines kommenden Krieges ja doch die gesamte Nation unter Waffen treten müsse. Mithin also durch die Lumperei dieser sauberen Repräsentanten der eigenen sogenannten Volksvertretung Millionen von Deutschen in schlechter, halber Ausbildung von den Feind getrieben würden. Aber selbst wenn man die hierdurch sich erhebenden Folgen der brutalen und rohen Gewissenlosigkeit dieser parlamentarischen Zuhälter ganz außer Betracht ließ, dieser Mangel an ausgebildeten Soldaten zu Beginn des Krieges konnte nur zu leicht zum Verlust desselben führen, was dann auch im großen Weltkriege in so furchtbarer Weise sich bestätigte. Der Verlust des Kampfes um die Freiheit und Unabhängigkeit der deutschen Nation ist das Ergebnis der schon im Frieden betätigten Halbheit und Schwäche in der Heranziehung der gesamten Volkskraft zur Verteidigung des Vaterlandes. Wenn im Lande zu wenig Rekruten ausgebildet wurden, so war zur See die gleiche Halbheit am Werke, die Waffe der nationalen Selbsterhaltung mehr oder weniger wertlos zu machen. Leider aber wurde die Leitung der Marine selber vom Geist der Halbheit angesteckt. Die Tendenz, alle auf Stapel gelegten Schiffe immer etwas kleiner als die zur gleichen Zeit vom Stapel gelassenen englischen zu bauen, war wenig weitschauend und noch weniger genial. Gerade eine Flotte, die von Anfang an rein zahlenmäßig nicht auf gleiche Höhe mit ihren voraussichtlichen Gegner gebracht werden kann, muss der Mangel der Zahl zu ersetzen trachten durch die überragende Kampfkraft der einzelnen Schiffe. Auch die überlegene Kampfkraft kommt es an und nicht auf eine sagenhafte Überlegenheit an Güte. Tatsächlich ist die moderne Technik so fortgeschritten und von so großer Übereinstimmung in den einzelnen Kulturstaaten gekommen, dass es als unmöglich gelten muss, Schiffen der einen Macht einen wesentlich größeren Gefechtswert zu geben, wie den Schiffen gleichen Tonnengehalts eines anderen Staates. Noch viel weniger aber ist es denkbar, eine Überlegenheit bei kleinerem Deplacement gegenüber einem größeren zu erzielen. Tatsächlich konnte der kleinere Tonnengehalt der deutschen Schiffe nur auf Kosten der Schnelligkeit und Armierung erfolgen. Die Phrase, mit der man diese Tatsache zu rechtfertigen versuchte, zeigte allerdings schon einen sehr bösen Mangel an Logik bei der hierfür im Frieden maßgebenden Stelle. Man erklärte nämlich, dass das deutsche Geschützmaterial dem britischen so ersichtlich überlegen sei, dass das deutsche 28 cm Rohr dem britischen 30,5 cm Rohr an Schussleistung gar nicht nachstehe. Gerade deshalb wäre es Pflicht gewesen, nun ebenfalls zum 30,5 cm Geschütz überzugehen, da das Ziel nicht die Erreichung gleicher, sondern überlegener Kampfkraft hätte sein müssen. Sonst wäre ja auch die Bestellung des 42 cm Mörsers Premier überflüssig gewesen, da der deutsche 21 cm Mörser jedem damals vorhandenen französischen Steilfeuergeschütz an und für sich schon weit überlegen war, die Festung aber wohl auch dem 30,5 cm Mörser ebenfalls zum Opfer gefallen wäre. Allein die Leitung der Landarmee dachte richtig und die der Marine leider nicht. Der Verzicht auf überragende Artilleriewirkung sowie auf überlegene Schnelligkeit lag aber ganz im grundfalschen sogenannten Risikogedanken begründet. Man verzichtete in der Marineleitung schon durch die Form des Ausbaus der Flotte auf den Angriff und verlegte sich so von Anfang an zwangsläufig auf die Defensive. Damit aber verzichtete man auf den letzten Erfolg, der doch ewig nur im Angriff liegt und liegen kann. Ein Schiff mit kleinerer Schnelligkeit und schwächerer Armierung wird von schnelleren und stärker bestückten Gegnern meist in der für diesen günstigen Schussentfernung in den Grund geschossen werden. Das musste eine ganze Anzahl unserer Kreuzer in der bittersten Weise fühlen. Wie grundfalsch die Friedensansicht der Marineleitung war, zeigte der Krieg, der, wo es nur anging, zur Umarmierung alter und Besserarmierung der neuen Schiffe zwang. Würden aber in der Seeschlacht am Skagerrak die deutschen Schiffe gleichen Tonnengehalt, gleiche Armierung und gleiche Schnelligkeit wie die englischen besessen haben, dann wäre unter dem Orkan der treffsicheren und wirkungsvolleren deutschen 38 cm Granaten die britische Flotte in das nasse Grab gesunken. Japan hat einst eine andere Flottenpolitik betrieben. Dort wurde grundsätzlich aller Wert darauf gelegt, in jedem einzelnen neuen Schiff eine überlegene Kampfkraft gegenüber dem voraussichtlichen Gegner zu gewinnen. Dem entsprach aber auch die dadurch ermöglichte offensive Einsetzung der Flotte. Während sich das Landheer in seiner Leitung von so prinzipiell falschen Gedankengängen noch frei hielt, unterlag die Marine, die parlamentarisch leider schon besser vertreten war, dem Geiste des Parlaments. Sie war von halben Gesichtspunkten aus organisiert und wurde später nach ähnlichen eingesetzt. Was die Marine dann dennoch an unsterblichen Ruhm sich erwarb, war nur mehr dem Konto der guten deutschen Wehrmachtsarbeit sowie der Fähigkeit und dem unvergleichlichen Heldenmut der einzelnen Offiziere und Mannschaften gutzuschreiben. Hätte die frühere oberste Leitung der Marine dem an Genialität entsprochen, so wären diese Opfer nicht vergeblich gewesen. So wurde vielleicht gerade die überlegene parlamentarische Geschicklichkeit des führenden Kopfes der Marine im Frieden zum Unheil derselben, indem leider auch in ihrem Aufbau statt reiner militärischer parlamentarische Gesichtspunkte die maßgebende Rolle zu spielen begannen. Die Halbheit und Schwäche sowie die geringe Logik im Denken, die der parlamentarischen Institution zu eigen ist, färbten auf die Leitung der Flotte ab. Das Landheer hielt sich, wie schon betont, von solchen grundsätzlich falschen Gedankengängen noch zurück. Besonders der damalige Oberst im großen Generalstab, Ludendorff, führte einen verzweifelten Kampf gegen die verbrecherische Halbheit und Schwäche, mit der der Reichstag den Lebensfragen der Nation gegenübertrat und sie meistens verneinte. Wenn der Kampf, den dieser Offizier damals ausfocht, dennoch vergeblich war, so trug die Schuld zur einen Hälfte eben das Parlament, zur anderen aber die, wenn möglich, noch elendere Haltung und Schwäche des Reichskanzlers Bethmann-Hollweg. Dieses hinderte die Schuldigen am deutschen Zusammenbruch jedoch nicht im geringsten, heute gerade dem die Schuld zuschieben zu wollen, der als einziger sich gegen diese Verwahrlosung der nationalen Interessen wandte. Auf einen Betrug mehr oder weniger kommt es diesen geborenen Schieber niemals an. Wer all die Opfer bedenkt, die durch die sträflichsten Leichtsinn dieser verantwortungslosesten der Nationen aufgebodet wurden, all die zwecklos geopferten Toten und Krüppel sich vor Augen führt, sowie die grenzenlose Schmach und Schande, das unermessliche Elend, das uns jetzt getroffen hat, und weiß, dass dieses alles nur kam, um einen Haufen gewissenloser Streber und Stellenjäger die Bahn zu Ministerstühlen freizumachen, der wird verstehen, dass man diese Kreaturen wirklich nur mit Worten wie Schuft, Schurke, Lump und Verbrecher bezeichnen kann. Sonst wären der Sinn und Zweck des Vorhandenseins dieser Ausdrücke im Sprachgebrauch ja unverständlich. Denn diesen Verrätern an der Nation gegenüber ist jeder Zuhälter noch ein Ehrenmann.